Kairo, ein Besuch bei vier Kulturen. Ein Beitrag von 280 Countries. 5000 Jahre Geschichte haben ihre Spuren im Großraum Kairo hinterlassen. Folgen Sie mir zu den Pyramiden und Ausgrabungsstätten von Saqqara und Gizeh aus der Zeit der Pharaonen, zu den alten koptischen Kirchen und zu den bedeutenden Moscheen des Islams. Entlang des Nilufers befindet sich das neue, westlich geprägte Zentrum der Stadt. Anreise. Am Taxistand ist es fast noch so wie damals im Jahr 1978, als ich das letzte Mal auf dem Flughafen in Kairo ankam. Viele Fahrzeuge sind mehr als 25 Jahre alt, meist vom Typ 4-1200 und Peugeot 403. Die Lackierung schwarz mit weißen Kotflügeln, Stoßstangen, Kofferraumdeckel, Motorhauben und Türen, teils mit Kabelbindern, Draht oder Schnur, an der Karosserie fixiert. Jetzt heißt es erst handeln. Wir wollen in unser Hotel im Stadtteil Maadi, südlich des Zentrums, direkt am Ufer des Nils gelegen. Bei 20 Euro sind wir uns einig für die knapp 30 Kilometer lange Strecke, die auf dem Mokattam-Plateau südöstlich um die Stadt führt. Unsere Unterkunft, das Sofitel Maadi Towers, liegt verkehrsgünstig an der Nile Corniche. Die Pyramiden von Saqqara und Gizeh sind jeweils nur 20 Kilometer entfernt. Zur Station Maadi der Metrolinie 1 sind es nur 1100 Meter. Nach nur 4 Stationen erreicht man Old Cairo und nach 8 Stationen den Al-Tahrir-Platz. Der schöne Frühstückssaal hat eine breite Glasfront zum Nil und auf dem Dach gibt es einen großen Swimmingpool, ebenfalls mit einem schönen Blick auf den Nil, die Flussinseln von Maadi bis hin zu den Pyramiden von Gizeh. Die Stufenpyramide von Saqqara. Zweiter Tag. Der Concierge vermittelt uns einen vertrauenserweckenden Taxifahrer für diese Tour. Der erste Pharao Menes hat die Stadt Memphis ca. 3000 vor Christus gegründet. Oberhalb am Hochufer entstand die nach dem toten Gott Soka benannte Begräbnisstätte von Saqqara. Zunächst wurden hier für die verstorbenen Höflinge Mastabas gebaut, flache blockartige Grabbauten und damit Vorläufer der Pyramiden. Mit der Stufenpyramide des König Djoser aus der dritten Dynastie setzte um das Jahr 2700 vor Christus der Bau von Pyramiden ein. Das sechsstufige Bauwerk ist 60 Meter hoch. In seinem Inneren befindet sich die Grabkammer des Pharao Djoser. Wir besichtigen das Innere der Mastaba des Pahotep, der Visier und Statthalter unter Pharao Isesi aus der fünften Dynastie war, also gegen Ende des Alten Reiches lebte. Er verfasste die älteste vollständig erhaltene Weisheitslehre mit 37 Lebensmaximen. Wir sehen in seinem Grabbau recht gut erhaltene farbige Reliefs. Die Pyramiden von Gizeh und die Sphinx. Am folgenden Tag gehen wir erneut mit dem Taxi auf Tour. Unser Ziel sind die drei großen Pyramiden von Gizeh, ebenfalls auf dem westlichen Hochufer des Niltals gelegen. Wie in Saqqara standen auch hier zunächst Mastabas. Die älteste und größte Pyramide auf dem Plateau von Gizeh ist die Cheops-Pyramide. Sie war 146 Meter hoch, heute beträgt ihre Höhe noch 138 Meter. Sie besteht aus 3 Millionen Steinblöcken, von denen jeder 2,5 Tonnen wiegt. Die ganze Cheops-Pyramide war ursprünglich mit Kalksteinplatten verkleidet. Ihr Bau begann um 2620 vor Christus. Nach ihrer Fertigstellung war sie rund 4000 Jahre lang das höchste Bauwerk der Welt. Die Chephren-Pyramide war ursprünglich 143 Meter hoch und misst heute noch 136 Meter. Chephren war der Sohn von Pharao Cheops. Der Bau dieser Pyramide begann um 2550 vor Christus. Sie ist gut von der Cheops-Pyramide zu unterscheiden, da an ihrer Spitze noch Reste der Verkleidung vorhanden sind. Die Mykerinos-Pyramide ist mit 65 Metern deutlich kleiner als die beiden anderen Pyramiden. Mykerinos war ebenfalls Pharao und Sohn von Chephren. Die Bauzeit seiner Grabstätte lag um 2530 vor Christus. Das ganze Ensemble ist das einzig erhaltene der 7 antiken Weltwunder. Die große Sphinx von Gizeh stellt einen liegenden Löwen mit einem Menschenkopf dar und wurde vermutlich während der Herrschaft von Pharao Chephren errichtet. Die Sphinx steht direkt unterhalb der Chephren-Pyramide und es wurde auch derselbe Stein wie für diese Pyramide verwendet. Die 73 Meter lange und 20 Meter hohe Figur war meist bis zum Hals mit Sand bedeckt und ist daher recht gut erhalten. Die Nase der Sphinx wurde 1378 vom fanatischen Scheich Mohammed Saim el-Dar abgeschlagen, der die Tat mit seinem Leben bezahlen musste, als ihn die einheimische Bevölkerung für diesen Frevel umbrachte. Zu dieser Zeit wurde die Sphinx von Teilen der Bevölkerung noch immer als Gott verehrt. Der strenggläubige Moslem verabscheute diesen Kult. Das Gerücht, dass Soldaten von Napoleon Bonaparte oder türkische Truppen bei Artillerieübungen die Nase zerstört haben sollen, ist falsch. Napoleon war von Ägypten begeistert und schätzte es als die Wiege der Wissenschaft und Künste der gesamten Menschheit. Chronisten seiner Reise zeichneten die Sphinx schon damals nach ihrer Ankunft ohne Nase. Vor der Sphinx gibt es ein Open-Air-Theater mit 3000 Sitzplätzen. Hier werden regelmäßig Light- und Soundshows aufgeführt. Noch beliebter sind die Opernaufführungen, besonders die der Oper Aida, die von Giuseppe Verdi nach der Öffnung des Suezkanals und des Kairoer Opernhaus komponiert wurde und in der Zeit der Pharaonen spielt. Das koptische Viertel Alt-Kairo. Am Ende der 26. Dynastie um das Jahr 525 vor Christus fiel das geschwächte ägyptische Pharaonenreich zunächst an die Perser. Versuche, die Perser durch Bündnisse mit den Griechen wieder loszuwerden, gelangen nicht dauerhaft. Erst zum Ende der 31. Dynastie um 322 vor Christus gelangte das Land am Nil in die Hände von Alexander dem Großen. Im Bereich des heutigen Alt-Kairo gab es da schon lange eine Siedlung, die von den Griechen Babylon genannt wurde. Sie befand sich in der Nähe der Stelle, wo Moses als ausgesetzter Säugling von einer Pharaonentochter aus der 19. Dynastie am Ufer des Nils gefunden worden sein soll. Die Römer eroberten ab 30 vor Christus unter Kaiser Augustus das Land am Nil und lösten die Griechen ab. Auf dem Gebiet von Alt-Kairo wurde die vorhandene Festung von Babylon ausgebaut. Unterhalb der Festung gab es zu dieser Zeit eine jüdische Gemeinde, bei der die heilige Familie Unterkunft auf ihrer Flucht nach Ägypten gefunden haben soll. Das Christentum existiert in Ägypten bereits seit dem 1. Jahrhundert. Der Evangelist Markus soll in Ägypten schon um das Jahr 50 missioniert haben. Kyrill I., Patriarch von Alexandria, war 449 nach Christus im Präsidium des Konzils von Ephesus vertreten. Im koptischen Christentum leben bis heute Teile der pharaonischen Kultur fort. Die Kopten hier sind oftmals wohlhabend, Inhaber von Geschäften, Firmen und Einrichtungen. Der reichste Ägypter ist koptischer Christ. Im 4. und 5. Jahrhundert wurden in Alt-Kairo zahlreiche Kirchenbauten errichtet. Im 13. Jahrhundert gab es bereits 37 Kirchen und 5 Klöster im Gebiet von Alt-Kairo. Vierter Tag. Heute wollen wir das koptische Viertel besichtigen. Wir fahren mit der Metrolinie Nummer 1 4 Stationen von Mahdi nach Magirgis, St. Georgs Kloster. El Mualaka, die hängende Kirche, wurde im 5. oder 6. Jahrhundert auf den südwestlichen Tortürmen der römischen Festung errichtet. So ist die der heiligen Maria geweihte Kirche nur über eine Freitreppe zu erreichen. Nach ihrer Zerstörung wurde sie im 11. Jahrhundert als dreischiffige Basilika neu erbaut. Das Mittelschiff ist durch filigrane Marmorsäulen, auf denen Spitzbögen ruhen, von den Seitenschiffen getrennt. Beachtenswert sind die fein gearbeitete Kanzel aus Marmor, die hölzerne Abgrenzung des Altarraums, für die Ebenholz und Elfenbein verarbeitet wurden, und die Sitzbänke aus Zedernholz. Die Kirche St. Sergius und Bacchus ist das älteste Gotteshaus im heutigen Stadtgebiet von Kairo und wird von den Ägyptern Abu Serga genannt. Die diesen zwei Märtyrern aus dem 4. Jahrhundert geweihte Basilika stammt in seinen Ursprüngen aus dem 5. Jahrhundert. Sie wurde über dem Raum erbaut, in dem die heilige Familie während ihrer Flucht nach Ägypten Unterschlupf fand. Heute bildet dieser Raum die Krypta des im 11. Jahrhundert vergrößerten, nun kreisrunden Kirchenbaus. Im koptischen Viertel befinden sich in der Nähe der Festung auch das koptische Museum mit über 16.000 Ausstellungsstücken, das St. Georgs und das St. Barbara Kloster. Seine Heiligkeit Tawadros II., der 118. Papst auf dem apostolischen Stuhl von Alexandria und Ägypten, residiert in der 1968 erbauten großen Markuskathedrale, die 10 Kilometer in nordöstlicher Richtung gelegen ist. Das islamische Kairo. Wir besichtigen drei bedeutende Moscheen aus verschiedenen Epochen. Die Ibn Tulun Moschee ist eine der ältesten Moscheen der Stadt und flächenmäßig die größte. Sie ist das einzige noch erhaltene Gebäude von Al-Qatai, eine von Ahmed Ibn Tulun gegründete Residenzstadt, 4 Kilometer nordöstlich der älteren Siedlung am Nil. Die klassische Hofmoschee wurde von 876 bis 879 erbaut und besticht durch ihre klare und schlichte Architektur. Der von einem Säulengang umgebene große Innenhof misst 92 auf 92 Meter. Das mit einer Kuppel gekrönte Brunnenhaus im Zentrum dient den rituellen Waschungen. Die große Halle weist in Richtung Mekka, welches die Gebetsrichtung der Muslime ist und immer durch den Mihrab, eine Nische in der Innenwand, angezeigt wird. Genau gegenüber ragt das markante Minarett mit seiner spiralförmigen, außen verlaufenden Treppe empor. Seine Bauweise ist in Ägypten einzigartig. Einen weiteren Kilometer nordöstlich wurde im Jahr 970 vom Feldherrn Chauhar as-Sakili eine Siedlung mit dem Namen Al-Kahira gegründet. Erst jetzt taucht der Name Kairo das erste Mal auf. Sie sollte als neue Residenzstadt der fatimidischen Kalifen dienen und die Keimzelle der heute größten Stadt in der arabischen Welt werden. Die prächtige Sultan-Hassan-Moschee von Al-Kahira war zur Zeit ihrer Fertigstellung im Jahr 1362 die größte Moschee der Welt und als Gebetshaus, Mausoleum, Koranschule und Versammlungshaus für Geistliche geplant. Für einige Zeit lebten und arbeiteten dort Hunderte von Menschen. Der Komplex der Sultan-Hassan-Moschee gilt als eines der Meisterwerke der Architektur unter dem Sultanat der Mamluken. Oberhalb der Sultan-Hassan-Moschee auf der Hangkante des Mokattam-Gebirges befindet sich in der Zitadelle die Alabaster-Moschee. Pascha Muhammad Ali, Gouverneur von Ägypten im Osmanischen Reich, gab 1824 den Auftrag zum Bau des Gebäudes. Die beiden schlanken Minarette der Alabaster-Moschee haben eine Höhe von 82 Metern. Die mit Gold verzierte Kuppel ist 52 Meter hoch. Den Namen erhielt die Moschee wegen ihrer Innenverkleidung aus Alabasterplatten. Die Ausstattung mit barocken Dekorationselementen wie Blumengirlanden und Sonnensymbolen belegen Mohammed Alis Vorliebe für französische Prachtentfaltung. Der Uhrturm im Hof ist ein Geschenk des französischen Königs Louis-Philippe zum Dank für den Obelisken aus Luxor, der heute auf dem Place de la Concorde in Paris steht. Das westliche Kairo. Ismail Pascha, der Enkel von Mohammed Ali, studierte 5 Jahre in Paris und modernisierte anschließend das Land. Er verbesserte den heute noch wichtigen Baumwollanbau und die Nutzung von Zuckerrohr in Ägypten, sorgte für die Vollendung des Suezkanals und für eine Bahnverbindung von Kairo über Luxor nach Assuan. Er gestaltete das Steuersystem um, modernisierte die ägyptische Post, förderte das Theater und die Oper, baute ein Museum, eine Bibliothek und die Sternwarte. Er holte europäische Architekten für den Bau eines neuen Viertels entlang des Nils im Pariser Stil. Später kamen hier Gebäude im Jugend- und Art-Deco-Stil dazu. Das ägyptische Museum wurde nach Plänen des französischen Architekten Marcel Duchesneau im neoklassizistischen Stil erbaut. Die Eröffnung war im Jahr 1902. In den 1950er Jahren entstanden am Altarierplatz 3 große Bauten, das Gebäude der Stadtverwaltung, das Hotel Nile Hilton und das Hauptquartier der Arabischen Liga. Auf der Nilinsel Gezira wurde 1961 der 186 Meter hohe Fernsehturm mit drehbarem Restaurant fertiggestellt. Seit 1987 fährt eine U-Bahn-Metro in Kairo. Auch wir nehmen heute die Metro von Mahdi bis ins Zentrum. Bis zur Station Sadat am Al-Tahrir-Platz sind es 8 Stationen. Unser bevorzugter Anlaufpunkt im Zentrum ist die schattige Gartenterrasse des Nile Hilton geworden. Hier gibt es schmackhafte kleine Köstlichkeiten aus der orientalischen Küche, dazu frisches Fladenbrot und das traditionelle Stella-Bier. Schräg gegenüber des Ostausgangs befindet sich das Ägyptische Museum und geht man durch den Westausgang, steht man auf der Niluferstraße mit ihren modernen Bürohochhäusern. Am Abend empfiehlt sich ein Besuch der Restaurantschiffe, die auf der anderen Seite dieses Nilarms am Ufer der Insel Gezira liegen. Wir sind heute zum Dinner auf dem Schiff Nile City. Zurück im Hotel treffen wir auf einer Hochzeitsgesellschaft. Jetzt werden Erinnerungen wach an meine 2. Reise an den Nil im Jahr 1978 und an eine Hochzeitsfeier in einem kleinen Dorf bei Luxor. Ein Rückblick auf meine 2. Ägyptenreisen in den Jahren 1977 und 1978. Auf einer Inforeise nach Sardinien hatte ich im Frühjahr 1976 die Fährlinie Kanguru SPA kennengelernt. Sie bediente zu dieser Zeit auch eine Verbindung von Genua über Alexandria und Port Said nach Jeddah in Saudi-Arabien. Das wäre eine gute Gelegenheit, meinen Brieffreund Rauf in Alexandria zu besuchen. Gesagt, getan. Im Juli 1977 befand ich mich auf dem Schiff in Richtung Alexandria zusammen mit nur 16 anderen Passagieren und einigen vollbeladenen Lastwagenaufliegern. Nun war kurz zuvor der Staatenverbund zwischen Libyen und Ägypten innerhalb der Föderation Arabischer Staaten zerbrochen und Gaddafi hatte ägyptische Lehrer und ihre Familienangehörigen des Landes verwiesen. So wurde unser Schiff nach Tripolis umgeleitet, um diese insgesamt 200 Personen aufzunehmen. Das gab mir und einem deutschen Ehepaar die einmalige Gelegenheit, von Bord zu gehen und einen Bummel durch die libysche Hauptstadt zu unternehmen. Um meinen Freund Rauf über die daraus folgende Verspätung zu benachrichtigen, setzte ich ein Seefunktelegramm über Radio Norddeich ab, das allerdings den Adressaten nie erreichte. In Alexandria angekommen, verbrachte ich eine interessante und kurzweilige Zeit in dieser alten Hafenstadt am Mittelmeer bei meinem Freund und seiner Familie. Zum Abschluss fuhren wir zu seinen Verwandten nach Kairo und von dort ging es für mich per Flug nach Hause. Nach seinem Gegenbesuch in Deutschland ging es im folgenden Jahr für mich nochmal nach Ägypten, um mit ihm den Süden des Landes zu erkunden. Wir fuhren mit dem Expresszug in der ersten Klasse von Kairo nach Luxor entlang des längsten Stroms der Welt. Im Speisewagen wurde seltsamerweise Wiener Schnitzel aufgetischt, während die fruchtbare Ebene des Nils an uns vorbeizog. In Luxor fanden wir ein preiswertes Quartier und mieteten uns zwei Fahrräder. Es standen schließlich ausführliche Besichtigungen des Luxor und des Karnak-Tempels auf der rechten Flussseite auf unserem Programm. Nach Theben West und dem Tal der Könige und der Königinnen mussten wir samt Fahrrad auf einer Personenfähre auf dem Nil übersetzen. Ein Kellner, in dessen Restaurant wir eines Abends ein leckeres Gericht mit gebratenen Tauben gegessen hatten, lud uns zu einer Hochzeit in seiner Verwandtschaft in ein kleines Dorf am Nil ein. So eine Hochzeit wird hier ausgiebig gefeiert und dauert 3 Tage bei Tanz und Musik, wobei nur die Männer tanzen und musizieren. Zum Abschluss der Festlichkeiten wurden wir als Ehrengäste zu einem Besuch ins Brautgemach eingeladen. Für die Rückfahrt nahmen wir einen Schlafwagen, eine stickige Angelegenheit, wobei zu allem Überfluss auch noch Sand durch die Lüftung ins Bett geweht wurde. 2 wichtige Dinge sind noch anzumerken. Damals verstanden sich die christliche koptische Bevölkerung als Minderheit und die Mehrheitsgesellschaft der Mohammedaner noch sehr gut und sind auch gut miteinander ausgekommen. Heute ist das allerorts in den islamisch geprägten Staaten leider nicht mehr selbstverständlich und es gibt große und größte Probleme. Die Bevölkerung Ägyptens stieg von 37 Millionen im Jahr 1977 auf heute mindestens 102 Millionen Menschen. Dieser Bevölkerung steht nur das schmale Niltal und das Nildelta als geeigneter Lebensraum zur Verfügung. Diese Überbevölkerung ist sicher auch eine der Hauptursachen für den weltweiten Klimawandel. Diese Reise fand im April-Mai 2005 statt. Ich reiste mit meiner Frau. Kairo aktuell. Eröffnung des großen ägyptischen Museums noch im November 2021? Fragezeichen. In unmittelbarer Nähe zu den Pyramiden von Gizeh entstand in den letzten Jahren das größte archäologische Museum der Welt mit den Fundstücken aus dem alten Ägypten. Das neue Museum mit einer Fläche von 50 Hektar ist 5-mal so groß wie das 116 Jahre alte ägyptische Nationalmuseum am Altarierplatz. Das Gebäude bildet ein Dreieck, dessen 800 Meter lange Hauptfassade aus transparentem Alabaster besteht. Im Vorhof steht eine große Statue von Ramses II. Eine breite Treppe führt von der Nilebene hinauf zum Plateau auf Höhe der Pyramiden. Dieser Aufgang wird begleitet von 87 Statuen ägyptischer Götter und Könige, die am Rand der Treppe aufgestellt sind. Es werden hier ca. 50.000 Ausstellungsstücke gezeigt werden, darunter erstmals die vollständigen Grabbeigaben aus dem Grab von Tutanchamun. Das ägyptische Museum im Zentrum von Kairo wird dann wegen Renovierung geschlossen werden und danach einen bestimmten Teil der Geschichte des Pharaonenreichs zeigen. Begeisternd ist das große Geschichtsbewusstsein der Ägypter und ihrer Regierung, und so kann man zu Recht behaupten, das neue Museum ist ein Geschenk Ägyptens an die ganze Menschheit. Dies war ein Beitrag der Reisewebsite 280countries.com. Schauen Sie auch auf meiner Website mit den Fotos zu dieser Reise und dem Serviceteil, wie immer mit den Möglichkeiten und Kosten der Anreise, der Unterkunft und mit den Eintrittspreisen vor Ort. Im Inhaltsverzeichnis finden Sie mehr als 160 Reisebeiträge aus aller Welt. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiederhören.